Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Ob Sie unter Flugangst oder an Spinnenphobie leiden, innerhalb von nur einer Woche werden Sie das locker los, sofern Sie sich einer Kafka-Kur unterziehen. Das verspricht Georg Eisenhower augenzwinkernd in seinem neuen Buch Furchtlos in 7 Tagen, über das wir gleich miteinander sprechen. Dass eine philosophische Vorlesung 60 Jahre, nachdem sie gehalten wurde, auf der Bestsellerliste landet, ist ziemlich sensationell. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus heißt der Text, den Theodor W. Adorno 1967 vor Studenten in Wien gehalten hat und den der Surkamp Verlag jetzt neu aufgelegt hat und damit schon in die 4. Auflage geht. René Agiga aus der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur ist jetzt bei mir. In dieser Woche jährt sich ja der 50. Todestag Adornos. Die Feuilletons sind voll mit Würdigungen und gucken natürlich auch erstaunt auf diese Sensation und jubeln über diesen Text, dass er sich lesen würde, als wäre er heute geschrieben. Stimmt das?
Ja, ich würde das so ähnlich sagen, aber nicht ganz so. Nicht ganz so deshalb, weil ich zunächst mal erinnern wollen würde an eine, naja, wenn man will, Banalität, nämlich dass jeder historische Zeitpunkt zunächst mal völlig einzigartig ist. Und Sie haben gerade schon gesagt, 1967 geschrieben, das ist einfach eine total andere Zeit als heute. Der Hintergrund dieses Vortrags, der historische Hintergrund war, die NPD war eingezogen in verschiedene Landesparlamente. Theodor W. Adorno sprach nicht nur mit der Autorität eines berühmten, damals auch schon sehr berühmten Philosophen und Soziologen, sondern auch mit der Autorität des moralisch unbefleckten jüdischen zurückgekehrten Emigranten. Also eine Lehrperson, auf die man geschaut hat. Und vor allem drittens muss man sagen, 1967 war die Studentenbewegung, also kurz vor dem Höhepunkt, muss man sagen. Und Theodor W. Adorno galt damals als einer der Stichwortgeber. Man hat dem zugehört und der Vortrag ist ja gehalten worden vor Studenten in Wien, haben wir auch gerade schon gesagt. So, wenn man das alles nicht vergisst, dass wir jetzt im Augenblick nicht das Jahr 1967 schreiben, dann kann man natürlich nach Fug und Recht und so weiter vergleichen, vergegenwärtigen und so weiter. Und was da tatsächlich, wenn man das liest, ins Auge fällt, sind so ein paar Aspekte, von denen man glaubt, dass sie wie heute funktionieren. Und ich greife einfach mal 3 raus. Da ist zum einen, dass Adorno darauf hinweist, dass der Auftrieb der Rechtsradikalen ganz viel zu tun hat mit dem Gefühl, potenziell arbeitslos zu werden, deklassiert zu werden, nicht zuletzt über technologische Fortschritte. Zweites Beispiel, er führt aus, dass Rechtsradikale eine Eigendynamik haben, und zwar Eigendynamik zur Selbstradikalisierung. Also, dass solche Bewegungen sich selber immer weiter radikalisieren, ist, glaube ich, auch etwas, was man heute beobachten kann. Und drittens, vielleicht der Hinweis darauf, dass die Rechtsradikalen sich selbst inszenieren als die wahren Demokraten. Also keinesfalls als Antidemokraten, sondern wir sind das Volk, ist der Spruch, der auf der radikal rechten Seite ganz wichtig ist. Und daraus folgt dann, dass alle anderen Feinde der Demokratie sind, bis hin zu Herrn Trump, der das ja auch sogar wörtlich sagt.
Ist denn das, dass man da vermeintlich so ein ganz starkes Echo ins Heute hat, der Grund, warum das jetzt auf die Bestsellerliste gekommen ist? Was denken Sie?
Ja, das glaube ich schon. Also, dass man zumindest einzelne Elemente so 1:1 lesen kann und das dann so ein Schimmern ergibt, weil man trotzdem ja diesen historischen Hintergrund nicht aus dem Auge verlieren kann, auch wenn man diesen Text liest. Der hat also beispielsweise einfach viel, viel längere Sätze, Adorno lange Sätze, als man das heute vielleicht machen würde. Das alleine genügt aber nicht. Also beispielsweise die Studien zur autoritären Persönlichkeit von Adorno und Mitarbeitern, die würden jetzt kein Bestseller werden, wenn man die nochmal neu auflegt. Ich glaube, es gibt 3 weitere nötige Zutaten. Zum einen, dass einfach dieser Name Adorno, der ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Trotzdem schimmert, hat er noch so eine Aura, also eine Aura eines weisen und eben sehr gut beleumundeten, vielleicht ein bisschen elitären, aber zumindest moralisch, politisch irgendwie korrekten Weisen. Das ist das eine, also einfach die Aura des Namens Adorno. Das zweite, dieser Vortrag ist super verständlich. Also anders als so Textgebirge wie die ästhetische Theorie oder negative Dialektik, so Hauptwerke von Adorno, kann man den einfach lesen. Das ist jetzt nicht besonders schmerzhaft oder so, den zu lesen. Und drittens ist der Text wahnsinnig kurz. Also es ist ein ganz dünnes Heft eigentlich, so eine Broschüre.
86 Seiten oder so.
Sowas, genau, dann gibt es so ein Nachwort. Und das kann man außerdem auch noch, ja, also erstens auf Social Media, auf allen sozialen Plattformen der Welt so schnell einfach empfehlen. Das wird auch passiert ja auch. Und man kann es, das ist glaube ich entscheidend, in dieser Kürze stapeln an der Kasse. Und das ist dem Verlag, dem Surkamp Verlag, tatsächlich genauso schon mal gelungen mit einem Band namens Bullshit. Ebenfalls ein Philosoph, Harry Frankfurt, hat ihn geschrieben. Gar nicht so einfacher Text, aber dadurch, dass dieser Band damals ebenso dünn und klein und handlich war wie der jetzt und deswegen so Stapelware werden konnte und diesen knalligen Titel hatte, Bullshit, damals und jetzt Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, als ging es um die AfD. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür, das zusammen ist die Erklärung dafür, dass das so ein Bestseller werden kann.
Aber ist es denn eine lohnende Lektüre? Also sollen wir es lesen?
Ja, ich finde ja, also weil es natürlich immer hilft, zu erfahren, was ein schlauer Mensch mit einer klaren Perspektive, Stichwort kritische Theorie, vor mehr als 50 Jahren schon mal gedacht hat, dann muss man es einfach nicht nochmal denken und kann einfach sich daran reiben. Das ist eine, man erfährt tatsächlich etwas über Strukturen von Rechtsradikalismus. Das zweite ist aber auch einfach Adorno selbst lesen. Man muss nicht so kämpfen wie bei den gerade schon genannten Hauptwerken, sondern man schaut diesem großen Geist bei der Arbeit zu. Und das geht hier relativ zugänglich, das ist ganz gut.
René Agiger über Aspekte des neuen Rechtsradikalismus von Theodor W. Adorno. Erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag und es kostet 10 Euro. Angst gehört wie Ekel oder Trauer zu den sogenannten Basisemotionen. Das sind Emotionen, die überlebensnotwendig sind für uns. Denn wer von nichts Angst hat und nicht schnell losrennt, wenn im Gebüsch ein Bär oder ein Bösewicht lauert, der hat in der Regel schlechte Karten. Andererseits gibt es auch Ängste, die eher hinderlich sind. Angst vorm Fliegen, vor zu viel Nähe oder den Grillpartys der Nachbarn. Wie man in 7 Tagen furchtlos wird, das erklärt Gregor Eisenhower in seinem neuen Buch »Wie wir die Angst vor der Angst verlieren«. Furchtlos in 7 Tagen. Und ich bin schon gespannt, ob Sie mir jetzt auch die eine oder andere Alltagsangst nehmen werden. Herr Eisenhower, herzlich willkommen.
Danke Ihnen für die Einladung.
Welche Angst wollten Sie denn oder möchten Sie vielleicht immer noch am liebsten loswerden?
Oh, es gibt ganz viele. Also die Existenzangst, die wird man nie los. Wir alle werden sterben. Also die Angst kann einem keiner nehmen. Aber es gibt, wie Sie erwähnt haben, diese kleinen Ängste, die einem das Leben manchmal sehr, sehr schwierig machen. Bei mir war es die Angst vor dem Autofahren, die mich irgendwann überkam, als ich nachts auf der Autobahn unterwegs war und dann praktisch wie so ein Dämon ich gezwungen war, in die Leitplanke zu halten. Ich konnte das noch abwenden, aber danach blieb diese Angst. Und dann setzten so Jahre ein, wo einem dann die Ärzte sagten oder der Hausarzt, dann fahren Sie doch einfach langsamer.
Oder mit der Bahn.
Genau, oder mit der Bahn. Oder Freunde sagten, stell dich nicht so an und übst doch einfach mal. Aber es gibt Ängste und Leute, die vor Schlangenangst haben, vor Spinnen, vor der Tiefe. Die wissen das, die kann man nicht so einfach kleinreden und man kann sie auch gar nicht ausreden.
Und es gibt ja auch Ängste, die kommen und gehen. Also ich habe seit ein paar Jahren plötzlich Angst vor hohen Brücken. Da kann ich nicht mehr mit dem Auto drüber fahren. Geht irgendwie nicht. Hatte ich früher gar nicht. Aber es gibt eben auch so Grundängste. Sie haben schon die Angst vor dem Tod genannt. Da sind Sie ja eigentlich Experte, denn Sie schreiben ja viele Nachrufe für den Tagesspiegel. Und Sie haben auch ein Buch über die 10 wichtigsten Fragen des Lebens geschrieben. Da gehört ja auch das Ableben auch dazu. Ist das denn so, dass wenn man sich viel zum Beispiel mit dem Sterben auseinandersetzt, also viel damit konfrontiert, nimmt das eher Ängste oder macht es das größer?
Das nimmt denen die Angst, weil sie sehen, wie Angehörige, wie Freunde im Angesicht des Todes eines Menschen, den sie lieben, über sich hinauswachsen. Wie sie den Mut zeigen, Stärke an den Tag zu legen, die sie in dem Moment gar nicht besitzen. Und da wächst wieder das gegenseitige Vertrauen, was uns so verloren geht im Augenblick, wo wir denken, wir kommen an die anderen Menschen gar nicht mehr heran, die sind ja mal ein Handy weit weg. Und da in diesen schwierigen Situationen, wenn man die Hand des anderen halten muss, weil man sonst nichts mehr sagen kann, dann weiß man, dass man so eine Angst zusammen überwinden kann.
Und Sie betreiben ja jetzt in Ihrem Buch auch so eine Art Konfrontationstherapie. Ja. Und da haben Sie einen Gewehrsmann sich genommen, geradezu ein Angstklassiker, Franz Kafka. Wenn man so an den Prozess denkt, wo einem eben der Prozess gemacht wird und er weiß gar nicht warum. Oder Gregor Samsa wacht als Käfer auf. Sind ja schon ziemlich beängstigende Szenarien. Warum denken Sie, dass Kafka einem Angst nehmen kann, weil er sie so gut kennt?
Zum einen, weil er sie so gut kennt und das gute Beispiel, man wacht als Käfer auf. Das ist ja eine so bizarr komische Situation, dass sie gleichermaßen sich fürchten wie in Lachen ausbrechen. Und da hatte er diesen Sinn, in jeder Situation, die uns ängstigt, auch dieses komische Moment wahrzunehmen. Wieso soll uns eine Spinne wehtun? Wieso schadet uns eine Schlange? Ich stürze nicht in die Tiefe, wenn ich am Geländer stehe. Ich verliere nicht mein Augenlicht, wie er das immer so formulierte, Angst, dass mein Augenlicht nicht für mein ganzes Leben reichen würde. Angst ist oft eine Form der Einbildung, die sehr, sehr komisch sein kann. Und wenn man diese Komik auflöst, dann hat man manchmal die Hoffnung, dass mit der Komik, mit dem Lachen auch die Angst vergeht.
Lachen hilft gegen Angst, Singen und Tanzen haben Sie ausprobiert. Ja. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Na, Tanzen löst erstmal Angst aus, Paartanz oder wenn man die Paare beim Tango üben am Ufer sieht hier, dann merkt man, was es oft für ein Krieg der Partner gegeneinander ist. Aber wenn man diese anfängliche Angst vor dem Tanzpartner verloren hat und wenn man diese Syntax, dieses Zusammenspiel wie von selbst dann einübt und irgendwann auch ganz natürlich ausüben kann, dann hat man ja eine Form des angstfreien Zusammenseins, die weder sexuell überbelastet ist, noch jetzt den kommunikativen Austausch braucht, um Harmonie herzustellen. Und das finde ich was ganz Faszinierendes, diese Begegnungsform.
Jetzt haben Sie ja Ihr Buch quasi wie eine Woche aufgeteilt, damit man da seine Übungen jeden Tag machen kann. Und Sie versprechen ebenso augenzwinkernd furchtlos in 7 Tagen. Könnte ich damit auch meine Flugangst loswerden?
Danke, dass Sie das augenzwinkernd sagen. Es kommt nicht darauf an, in 7 Tagen angstfrei zu werden. Worauf es ankommt, ist zum einen diesen Wochenrhythmus mal für sich zu entdecken, dass ich nicht gleich anfange, Montag, ich will meine Angst loswerden und Dienstag, wenn meine Angst noch nicht weg ist, dann bin ich gescheitert. Man braucht für Dinge Zeit. Und diese Zeit ist unterschiedlich rhythmisiert. Man muss nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich muss mich auf ein Problem einstimmen. Ich muss es mir vergegenwärtigen. Ich muss drüber nachdenken. Ich suche Hilfe, vielleicht am Donnerstag. Ich lasse es mal auf die Krise ankommen am Freitag, indem ich ins Flugzeug steige oder auf den Turm. Und dann resümiere ich am Samstag, was aus all dem geworden ist. Und Sonntag gebe ich mir mal frei.
Aber das Reflektieren der Angst ist dann schon offenbar auch wichtig. Also es reicht nicht nur, dass ich den Flug mal wieder, wie erstaunlicherweise jedes Mal eigentlich bis jetzt in meinem Leben wieder überstanden habe, sondern ich soll mir schon hinterher auch nochmal drüber Gedanken machen, wie sich das angefühlt hat und warum ich so eine Angst hatte.
Nach dem Angriff auf das World Trade Center 9/11 sind viele Leute vom Flugzeug ins Auto gestiegen, mit der Folge, dass es danach erheblich mehr Autounfälle mit tödlichem Ausgang gab. Das heißt, wenn ich mir im Vorfeld überlege, wie gefährlich ein Unternehmen ist und im Nachspann überlege, wie jetzt meine Emotionen mich wirklich behindert haben, dann glaube ich, kann man, und aber immer vorausgesetzt, sie suchen auch therapeutische Hilfe und machen das nicht in Eigenregie, dann kann man in der Konfrontationstherapie solche Ängste gut überwinden.
Aber nochmal zurück zu Kafka. Wie hat der Ihnen dabei geholfen? Der ist ja kein Therapeut. Was haben Sie da gefunden bei ihm, was Sie vielleicht ermutigt hat?
Es war weniger Kafka. Er begleitet einen wunderbar durch seine Reflexion. Aber er war ja auf der ewigen Suche nach Liebe und scheute immer davor zurück, weil er die Bindung nicht wollte. Und dann im letzten Jahr, in seinem Todesjahr, fand er Dora Diamant, eine Frau, 15 Jahre jünger, die ihn bedingungslos liebte. Und dieses Bedingungslose, dieses nicht ständig reflektieren, was kann er mir eigentlich noch zurückgeben? Irgendwann ist er eh tot, würde der vernünftige Liebende sagen oder die Ratio in ihr einflüstern. Aber sie hat sich voll und ganz auf diesen Franz Kafka eingelassen und ihm das schönste Jahr seines Lebens geschenkt. Also in Sachen Angstbewältigung, denken mit Kafka, aber lieben mit Dora Diamant.
Und lesen von Kafka, denn lesen ist ja an sich auch gut, um Angst zu bewältigen, oder? Weil ist die Literatur nicht ein Riesenfundus, um so unsere kleinen Ängste auch besser in den Griff zu kriegen? Weil da erleben wir ja Sachen, die möchte man selbst eigentlich nicht unbedingt erleben.
Lesen ist die beste Therapie, heißt es. Wobei ich würde unterscheiden, wir sehen in den Buchhandlungen jetzt nur noch Kriminalliteratur der blutrünstigsten Art. Man kann sich natürlich immer wieder in das Grauen hineinversenken. Aber
True Crime, es hat, glaube ich, auch gerade Hochkonjunktur, also dann auch die echten Verbrechensgeschichten.
Ja, aber es ist mir unbehaglich. Ich meine, wir sind eh schon Volk der Mörder. Wir haben im Zweiten Weltkrieg 100 Millionen Menschen umgebracht und versammeln uns sonntags zum Tatort, um zu sehen, wie der Nachbar umgebracht wird. Also die Einstellung zur Gewalt, die Angst vor Gewalt ist etwas, was man nicht immer wieder durchspielen sollte, als wäre es ein Gesellschaftsspiel, sondern da wünschte man sich, dass man auch drüber nachdenkt, woher dieses wohlige Gruseln eigentlich rührt.
Ja, auch kollektiv gesehen, ja, oder? Denn sie interessieren, ja, sich ja auch für die gesellschaftliche Angst. Früher gab es die German-Angst, das, ja, habe ich schon lange nicht mehr gehört, obwohl man den Eindruck hat, die Menschen sind insgesamt wieder sehr ängstlich vor ganz vielen Sachen.
Ja. Das ist die soziale Klimakatastrophe. Das ist das, wenn wir aus dem Haus gehen und ich stolpere über den Fahrradkurier, der keinen Blick für mich hat, und als nächstes fährt mich der elektrisch betriebene Tretroller um und dann gehe ich auf eine Touristentraube zu, die sich einfach nicht teilen will, weil sie mich gar nicht sieht. Und so hat, glaube ich, jeder inzwischen das Gefühl, mein Nachbar, mein Nebenmann nimmt mich gar nicht wahr. Ich bin unsichtbar.
Wenn sie, und daraus entstehen die Ängste. Ja. Hm. Aber was hilft denn da? Wir können ja nicht das ganze Land zum Lesen verurteilen. Also verurteilen im kafkaschen Sinn. Aber vielleicht doch.
Gestern beim Einkaufen kam einer dieser gut erzogenen Start-up-jungen Männer rein und tänzelte so auf die Kassiererin zu und nickte immer so im Takt. Und die Kassiererin fragte Payback-Karte und er nickte weiter so im Takt. Er hat die Frau noch nicht mal angesprochen. Die ist für ihn eine Kasse, die ist keine Kassiererin mehr. Ich glaube, es würde schon helfen, wenn man guten Tag sagt.
Also schon auch so eine Schule des Benehmens mal wieder, der Wahrnehmung. Der Wahrnehmung, genau. Und da hilft Lesen ja auch wieder, sind wir schon wieder bei der Literatur. Aber grundsätzlich ist Angst ja auch nicht immer nur schlecht. Also es gibt ja auch sehr viel positive Aspekte von Angst. Ohne Angst könnten wir wahrscheinlich gar nicht überleben, oder?
Der Trainer von Mark Tyson hat das gut gesagt. Er hat gesagt, Angst ist wie ein Feuer. Es kann verbrennen, es kann mich auch wärmen. Angst macht unglaublich erfinderisch, von der Taschenlampe bis zur abschließbaren Toilettentür. Angst macht uns wach für die Umgebung. Angst lässt mich in einem gesunden Maß auch misstrauisch werden.
Also pflegen Sie auch manche Ängste ein bisschen?
Es ist ein großes Vergnügen, jeden Tag eine andere Angst zu entdecken, weil ich bin dafür, dass man sich, wenn man sich selbst nicht langweilig werden will, muss man sich ja immer ein bisschen neu erfinden. Und es gibt so viele unzählige Ängste, die man durchspielen kann. Und ich finde, dieses Durchspielen hilft dabei, es auch ein bisschen zu überwinden.
Gregor Eisenhauer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel »Wie wir die Angst vor der Angst verlieren, furchtlos in 7 Tagen« bei Dumont erschienen. Es hat 288 Seiten und kostet 20 Euro. Im Sommer gedeiht bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur die Lyrik besonders üppig und dicht, und quer durch alle Sendungen schauen Poeten aus ihrer Perspektive auf die Welt. Hier in der Lesart kommentieren Lyriker wie Marcel Bayer oder Nora Bosson zweimal die Woche das aktuelle Geschehen, und heute spaziert Max Czollek durch die Hauptstadt.
Deutschlandfunk Kultur, lyrischer Tageskommentar.
Alphabet, Irrtum, Methode. Ich denke die neue Berliner Mitte als vollgeschriebenen Notizblock, die Schweizer Botschaft als Architektur gewordene Resilienz, Auffahrt aus Kieselstein als tags geschredderte Akten, die im Kegel der Verhörlampen neuerlich zusammengefügt werden. Denke die Spree als Stroboskop, konservierte Fassade des Palasts der Republik, Mythentier mit Spiegelschuppen, die immer das zurückwerfen, was wir nicht voneinander wissen. Die Rekonstruktion der Alleebebauung als verlängerten Verlust, Versuch, Zeit hinter den Augen einzuschließen wie Bernsteinzimmer. Nach der Therapie fühlte ich mich wie ein sanierter Altbau an einer befahrenen Kreuzung. Links die Kriegsbrachen, rechts den Potsdamer Platz. Dazwischen hocken Menschen, pflanzen Stadtschlösser unter apfelkuchenwarmen Asphalt, die Heimatliebe als verzichtbares Fundament. Jedem Innenhof seine Schrecksekunde Todesstreifen, die Glut, die den Deckel der Aschetonne als Gewehrschuss gegen die Ziegelwand dahinter schleuderte. Ich wäre gern der Bademeister, der euch beibringt, um das eigene Leben zu schwimmen. Am Grunde der Havel wandern die Steine. Die in Jodbecken getauchte Raufaser, Heerstraße aus Zellulose für gestreckte Zeigefinger, Betonmischer als 3D-Drucker historischer Fototapeten. Oder was die knallgelb behelmten Kinder Humboldts eben Erinnerung nennen, hirnklamme Plastikfassade, trommelnder Niederschlag, Das Begehren nach Preußen ohne Kanonen ist eine Täuschung wie Tetris. Die Elemente fügen sich nahtlos ineinander, nur um hektisch blinkend zu verschwinden. Ich denke Gegenwart als Architektur gewordenes Vergessen, diesen Text als Lunte, die in eure Herzen reicht, eure Augen als letztes Streichholz in meiner Packung.
Der Lyriker Max Czollek. Nächste Woche kommentiert seine Kollegin Nora Bosson mit poetischen Mitteln den Alltag für uns. Und wenn Sie den Lyrik-Sommer auf Deutschlandfunk Kultur nochmal nachhören möchten, finden Sie alle Beiträge auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wer kennt heute noch Gedichte? Zum Glück gibt es das Handy und darauf die App Ene Mene Gedicht.
Ungeduld. Immer wieder in die Weite, über Länder an das Meer, Fantasien in der Breite, schwebt am Ufer hin und her.
Mit 3 Gedichten geht es los. Danach gibt es täglich um 0 Uhr ein neues. Und gleichzeitig verschwindet das Älteste wieder. Die Bandbreite geht von Sarah Kirsch über Christian Morgenstern bis zu Goethe. Wer möchte, kann ausgewählte Gedichte auch weitersenden, per Mail, WhatsApp oder Facebook.
Neu ist immer die Erfahrung. Immer ist dem Herzen bang. Schmerzen sind der Jugend Nahrung. Tränen, seliger Lobgesang.
Die App Ene Mene Gedicht kann kostenfrei heruntergeladen werden. Mit dem Erzählband »Wir haben Raketen geangelt« gelang Karen Köhler 2014 ein Überraschungserfolg. Jetzt hat sie ihren ersten Roman »Miroloi« geschrieben, den sie am Freitag in Berlin vorstellt. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich in dem fiktiven Ort Miroloi gegen die strengen Gesetze auflehnt. Karen Köhler.
Die Dinge sind so global miteinander verwurschtelt alle. Wie kriege ich einen Überblick? Und ich bin auf der einen Seite rausgezoomt, indem ich in meinem Roman einfach einen Ort erfunden habe und eine Gesellschaft erfunden habe, eine Religion erfunden habe, die es nicht gibt, um einen Abstand zu erzeugen und reingezoomt, indem ich da ganz nah wieder an die Figur rangehe.
Karen Köhler liest und diskutiert am Freitag ab 15 Uhr im Rahmen des Grenzgängertages im Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee. Ebenfalls am Freitag geht es im Klützer Literaturhaus um die beiden unvergleichlichen Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy.
Wie heißt du?
Stanley Laurel.
Christian Blies liest Passagen aus dem Roman Stan des irischen Schriftstellers John Connolly, untermalt von Filmausschnitten und erzählten Anekdoten.
Stan war im Grunde ein Workaholic, der auch nach Ende der Dreharbeiten nicht aufgehört hat zu arbeiten. Während es für Olli selbstverständlich war, wenn die letzte Klappe gefallen ist, das Kostüm abzulegen und auf den Golfplatz zu gehen und Golf zu spielen.
Wer heißt du?
Oliver Navel Hardy.
Die multimediale Lesung über Laurel und Hardy findet am Freitag um 19.30 Uhr im Uwe Jonsson Literaturhaus in Klütz statt.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann. Wir lesen ja nicht nur Bücher und Bilder, sondern immer wieder auch Songs. Und heute hat sich Gesa Ufer in die neue Platte von Enno Bunger vorgenommen, der darüber sagt, ihm sei ein Riesenalbum vom Herzen gefallen. Der gebürtige Ostfriese verarbeitet darauf mit sehr persönlichen Texten Krankheit und den Tod einer engen Freundin. Auch der Song Ponyhof steht damit im Zusammenhang und Gesa Ufer hat ihn genau gehört und gelesen.
Der Weg zum Berufsmusiker ist beschwerlich. Davon kann Enno Bunger ein Lied singen und davon, wie er auf diesem Weg seinen besten Freund kennenlernte, für dessen Hochzeit er diesen Song schrieb.
Wir waren allein und du der Einzige, der pünktlich kam. An dem Tag, als unsere Freundschaft ihren Anfang nahm. Unser erster Auftritt, weiß noch, wie nervös ich war, als eine kleine Bühne für uns das Größte war. Wir zogen los, Tage, Wochen auf der Autobahn. Können wir hier pennen? Nein, dann 5 Stunden nach Hause fahren. Jede Bühne mit.
Fast 500 Konzerte hat Enno Bunger mit seinen 32 Jahren bereits gegeben. Die meisten davon in eher lauschigen Clubs, auf kleineren Festivals oder als Vorband. Dabei lief der Glamour-Faktor, zumindest in den ersten Jahren, hart gegen Null. Es sind aber nicht nur die gemeinsamen On-the-Road-Erfahrungen, die Enno Bunger und seinen Freund Nils zusammenschweißen. Der eine bewundert den anderen auch für sein in allen Lebenslagen handwerklich grenzenloses Geschick.
Ich hatte eine Schraube locker, du hast sie festgeschraubt. Hast immer mehr an mich, als ich an mich selbst geglaubt. Du bist ein Phänomen, du findest und löst das Problem. Andere bauen Scheiße, Nils, du baust ein Regalsystem. Bist da, wenn man dich braucht.
Zuneigung mit Werkzeugkastenmetaphern erklären, das haben vor Enno Bunger schon die Sportfreunde Stiller vorgemacht.
Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand.
Für den Refrain reichert Enno Bunger den sonst so abgenudelten Phrasiologismus »Das Leben ist kein Ponyhof« mit Redensarten aus dem gleichen semantischen Feld an und macht daraus eine rührende Liebeserklärung an seinen Freund.
»Das Leben ist kein Ponyhof, wer will schon Pferde stehlen? Doch bei meinem Bankrott kann ich auf dich zählen. Du bist da, wenn auch nichts im Leben sicher scheint. Wenn ich von Freundschaft sprach, hab ich immer dich gemeint. Mein rechter Platz ist frei, nur für dich allein. Du kannst dort sitzen, auf der Autobahn ins Altenheim. Du bist da, wenn auch nichts im Leben sicher scheint. Wenn ich von Freundschaft sprach, hab ich immer dich gemeint.
Dass Enno Bunger immer wieder die Kurve kriegt, diese Ode nicht in zu großen Kitsch abgleiten zu lassen, das liegt einerseits am Wortwitz, formal aber auch am nüchternen, fast monoton vorgetragenen Sprechgesang. Über 6 Minuten Länge schildert Bunger, wie die Männerfreundschaft von einem Tag auf den anderen Konkurrenz durch die Liebe bekommt. Eine junge Frau tritt dann nämlich plötzlich in das Leben seines Kumpels und das lyrische Ich heult anfangs vor Eifersucht. Jetzt, am Hochzeitstag, sind alle Störgefühle des Sängers längst vergessen. Auch die Krankheit, die zwischendurch lebensbedrohlich für die junge Frau wurde, scheint dank einer Knochenmarkspende überwunden.
So laut ihr heute lacht, wer hört die schlechten Tage noch? Jetzt steht ihr hier vor uns mit Ringen an den Händen. Köpfe voller Liebe, träumt von Dingen, die nie enden. Ich wünsche euch, dass eure größten Wünsche keine bleiben. Dass ihr bei aller Liebe euch vor allem Freunde seid. Euch Steine.
Das klingt nach schönstem Rosemunde-Pilcher-Happy End. Wirklich alles gut? Leider nein. Furchtbar traurig wird Ponyhof erst durch die Geschichte, die das wahre Leben nach Enno Bungers Hochzeitsauftritt schrieb. Nur ein Sommer blieb dem Paar, um das Beste aus jedem Tag auszubringen. Die Frau seines Freundes erlitt einen Rückfall und starb. Was bleibt? Erinnerungen und dieses tröstliche Lied des besten Freundes.
Wenn ich von Freundschaft sprach, hab ich immer dich gemeint. Wenn ich von Freundschaft sprach, hab ich immer dich gemeint. Wenn ich von Freundschaft sprach, hab ich immer dich gemeint.
Ein neuer Song von Enno Bunger, gelesen von Gesa Uffer.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Pilze sind ja ganz besondere Gewächse, sind nicht Tier, nicht Pflanze und sie faszinieren nicht nur berühmte Künstler wie Peter Handke oder John Cage. Auch Kinder gehen gern Pilze sammeln, vorausgesetzt man zeigt ihnen, wie das geht und welche sie besser nicht in den Mund stecken sollen, auch wenn sie noch so schön bunt leuchten. Das kann man, bevor die Saison bald so richtig losgeht, schon mal zu Hause üben mit einem Buch, das Kim Kindermann sich angeschaut hat. Das hat die polnische Kinderbuchautorin und Journalistin Liljana Fabisinska die nimmt uns mit auf eine Wanderung durch den Pilzwald. Wissen Sie denn jetzt, Kim, welche Pilze man lieber stehen lassen sollte, nachdem Sie das Buch durchgearbeitet haben?
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich weiß jetzt, dass ich den gemeinen Steinpilz essen kann, den Birkenpilz, die Ziegenlippe, den Butterpilz und den edlen Reizker, nicht aber den Pantherpilz, den orangefuchsigen Raukopf. Ich liebe diese Namen.
Klingt allein
deswegen muss ich
dir
hier so erzählen, den ziegelroten Risspilz und natürlich den Fliegenpilz, den natürlich auch nicht. Jedes Jahr, lernt man hier auch, sterben Hunderte von Menschen tatsächlich an einer Pilzvergiftung. Und damit mir jetzt nicht passiert, dass ich die verwechsel, weil es gibt nämlich Pilze, die sich erschreckend ähnlich sehen, zum Beispiel der Parasol und der grüne Knollenblätterpilz. Das sieht man dann auch im Buch ziemlich gut, wie die sich ähnlich sehen und worin die sich dann unterscheiden. Und das ist hier wirklich für jeden Pilz gemacht. Man gibt seitenlange, welche man essen kann, sieht man die ganz genau, bekommt auch erklärt, was die ausmacht, wie die aufgebaut sind, wie die riechen und schmecken. Also man wird hier richtig, richtig gut eingeführt.
Man sieht alles richtig gut, sagen Sie. Das ist ja auch ein ganz großformatiges, illustriertes Buch mit Illustrationen von Asia Quiz. Wie sieht denn die Pilzwelt bei den beiden aus?
Ja, also bunt, vielfältig und geheimnisvoll. Das Buch ist wirklich eine Wunderkammer an Wissen, an Details und an Schrägem, was man vielleicht vorher nicht weiß. Es lebt vor allem, Sie haben es ja schon gesagt, von den Illustrationen. Die geben diesem Buch, wie ich finde, das absolute Etwas. Das ist so ein Hingreifbuch. Also ich schwöre, wenn das irgendwo steht, da stürzt jeder hin, der für Bilderbuchkunst empfänglich ist. Das ist sehr wild gezeichnet, mal mit feinem Strich und sehr genau, dann wieder großartig, wie mit so einem großen Pinsel aufgetragen, mit Collagen aufgepeppt, bunte Farben. Das macht das wirklich zu einem großen, großen Abenteuer, dem man sich stundenlang widmen kann. Denn immer, wenn man glaubt, jetzt habe ich alles auf diesem Bild verstanden, dazu kommen ja auch die Texte, die sind voll mit Wissen. Und manchmal ist man auch ganz froh, dass man dann diese Illustrationen hat, weil manchmal ist man wirklich so ein bisschen, dass man denkt, Wahnsinn, das habe ich jetzt gar nicht so genau verstanden. Und dann erklärt das Bild genau das, worauf es ankommt. Also großes, großes Kompliment. Dazu kommen dann noch Sterne, Zacken, Pfeile. Also fast so eine Art Wimmelbuch, wenn man so will. Also man kann sich auf einer Doppelseite ungelogen eine halbe Stunde bestens unterhalten. Und ich glaube, dann hat man immer noch nicht alles entdeckt. Das macht es wirklich spannend, nicht nur für Kinder ab 6 Jahren, sondern auch für die Großen. Oder wie eine Kollegin gestern von mir gesagt hat, das will ich auch.
Aber was sind denn das für Geschichten, bei denen einem da so die Kinnlade runterfällt? Das Buch heißt ja auch schon Verrückte Fakten über Fliegen, Pilz, Hefe und Co. Was sind denn das für Fakten?
Ja, also erstmal lernt man, dass es eben Pilze keine Pflanzen sind und dass sie auch keine Tiere sind, obwohl sie mit Näheren sogar ein bisschen ähnlicher verwandt sind. Die Zellwände von Pilzen bestehen aus Chitin, das ist ja auch bei Insekten der Fall. Pilze speichern wie Tiere Fett als Energiereserve. Sie betreiben wiederum keine Photosynthese. Das ist so richtig hartes Faktenwissen, dann lernt man, dass Pilze, dass es die seit 420 Millionen Jahren gibt, dass der größte Pilz, den man bisher gefunden hat, 8 Meter groß war, der steht versteinert irgendwo in Saudi-Arabien, dass es bis heute 100.000 bekannte Pilzarten gibt, dass aber die Wissenschaftler glauben, das sind nur 7% der Pilze, die es überall gibt. Das Wichtige ist natürlich, Pilze leben ja überall, sie leben nicht nur auf der Erde obendrauf, sie sind auch in der Erde drin, sie besiedeln Pflanzen, sie besiedeln Bäume, sie leben auf Broten und in Käse, sie leben auf Füßen und im Bauch. Also genau da geht es auch hin. Also das ist wirklich diese Autorin, die lässt nichts aus, die gräbt sich immer tiefer rein. Es sind 38 Kapitel, jedes Kapitel genau 2 Doppelseiten lang. Da werden dann etwa erklärt, woher diese lustigen Namen, die ich ja am Anfang schon genannt habe, was die bedeuten. Es wird gezeigt, wie man selber zu Hause Pilze züchten kann. Also wer das möchte, der kriegt hier genau erklärt, was er machen muss, was man braucht, um dann eben in die Pilze zu gehen, welche Ausrüstung da angesagt ist. Und außerdem wird erklärt, was Pilze schon heute kennen. Pilze sollen nämlich, das ist die Zukunftshoffnung, Plastik ersetzen. Schon heute gibt es aus Pilzen gemachtes Material, das Styropor-ähnlich funktioniert und eben zerbrechliche Gegenstände schützt. Es gibt Stühle aus Pilzmaterial. Es gibt Tische aus Pilzmaterial. Es gibt auch schon Ziegel zum Hausbauen aus Pilzmaterial. Und bei den Amerikanerinnen ist die Tasche aus Pilzleder schon das absolute Must-Have des Sommers. Man weiß auch, was ein Gewitterpilz ist, wenn man das Buch angeschaut hat, und ein Atompilz. Also ich muss sagen, rundrum alles erklärt.
Sind Rezepte auch noch drin, wie man sich die perfekte Steinpilzpfanne macht?
Rezepte gibt es natürlich auch noch. Also es ist wirklich hier alles, rund um den Pilz wird man hier fündig. Also für Sie.
Auch für Pilzskeptiker wie Sie eigentlich das ideale Buch. Macht Spaß.
Es macht Spaß. Ich finde, man kann es einfach sehr gut mitnehmen. Allerdings nicht, weil dafür ist es zu groß. Aber jetzt für die Vorbereitung, denn bevor man in die Pilze geht, wie ja so Fachleute wie Sie sagen, dann ist es eine super Vorbereitung. Aber zum richtig Rumlaufen braucht man dann, glaube ich, doch den kleinen Pilzführer oder das Smartphone, weil das habe ich jetzt wirklich gelernt. Man muss sich echt richtig, richtig gut auskennen, um Pilze zu sammeln. Ich habe jetzt eine kleine Ahnung bekommen, aber trauen würde ich mich das jetzt noch nicht.
Aber es hat vielleicht Mut gemacht, vielleicht doch mal zu probieren. Wir können ja mal zusammen gehen.
Ja, gerne.
Kim Kindermann über das Buch Verrückte Fakten über Fliegenpilz, Hefe und Co. von Liliana Fabisinska und Asia Quiz. Erschienen ist dieses großformatige Bilderbuch bei Knesebeck für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.